tauchen wir nochmal ein in die Gegenwart Gottes. Hä? Komm, lass uns nochmal die Augen schließen und einfach Jesus Danke sagen für alles Gute, was wir haben. Herr, wir bitten dich heute Morgen, dass wir wirklich ganz tief mit unserem Herzen in deine Gegenwart kommen dürfen. Dass wir dich erleben dürfen, dich erfahren dürfen. Das, was du für uns hast, Jesus. Herr, öffne unser Herz heute Morgen, dass dein Wort auf den guten Boden fällt. Herr, halte alles ab, was uns belügt. Halte alles ab, was dich nicht meint. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Und alles, was sich aufgemacht hat gegen den Christus, nehmen wir jetzt unter unsere Füße. Danke, Jesus, dass dein Wort sagt, wir herrschen im Leben an Christi statt. Und wir üben jetzt Herrschaft aus über jede geistliche Macht, gegen jeden Dämon, gegen jeden Geist, der uns anklagen will, der uns angreifen will, der uns etwas anderes als die Wahrheit verkündigt. Das nehmen wir jetzt unter unsere Füße. Und wir sagen bis hierhin und nicht weiter, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Sag mal deinem Herzlein, Herzlein, streck dich aus nach der Wahrheit im Wort und durch den Heiligen Geist in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Wow, cool. Ja, letzte Woche haben wir ein Thema gehabt, gell? Hoffnung. Könnt ihr euch erinnern? Hoffnung. Wir haben uns angeschaut, dass Hoffnung ein Zwilling ist und ein Drilling mit verschiedenen Punkten, die dazugehören. Ich möchte nur mal noch eine kleine Bibelstelle in Erinnerung rufen, 1. Petrus 1, Vers 3, wo es heißt, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Du bist wiedergeboren worden durch den Heiligen Geist in Christus Jesus zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ist das nicht gigantisch, Leute? Leute, wir haben einen Schatz, den die meisten Leute in dieser Welt nicht haben. Und wir haben diese Gnade in unserem Leben empfangen, dass wir Jesus kennen dürfen, dass wir frei sein dürfen von der Macht der Sünde, frei sein dürfen von der Macht des Satans. Wir sehen jeden Tag überall, wie er wütet, was er tut, was er anrichtet auf dieser Erde. Und wir dürfen in einem Frieden durch diese Situationen, durch diese Zeiten gehen. Und wir dürfen uns erinnern, wie gut er es mit uns meint. Die Lieder heute waren wieder, ich amüsiere mich jeden Sonntag, welche Lieder Bärbel raussucht. Ich sag's jeden Sonntag, weil ich es gut finde, weil sie nicht weiß, was ich predige und ich nicht weiß, was sie raussucht. Das passt wieder total zu dem Thema, das der Vater mir gegeben hat. Und ich glaube, wir tauchen heute noch tiefer ein in das Thema mit dem Vater. Ich habe heute eine Botschaft für euch, wo der Vater mir gesagt hat, Thomas, sag es ihnen so. Und das werde ich euch heute predigen. Manchmal habe ich Botschaften von Jesus, manchmal vom Heiligen Geist, aber heute ist es speziell vom Vater für dich. Und ich bin so froh, dass ich wiedergeboren bin zu einer lebendigen Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, nicht eine abgestorbene Hoffnung, nicht eine zugedeckte Hoffnung, nicht eine Hoffnung in der Box. Das ist das Lied vom Dracula, Living in a Box. Da haben wir nichts mit zu tun. Wir sind außerhalb, wir sind frei gemacht. Amen. Uns geht es gut. Und wenn man so in die Welt schaut und auch manchmal so sich mit Christen unterhält, weltweit, egal wo sie her sind, ob Australien oder England oder Kanada oder Amerika oder Afrika oder aus Asien oder sonst woher oder aus Deutschland, da gibt's auch welche, dann stelle ich oft fest, jeder hat ein Bild vom Vater. Jeder ist überzeugt, er weiß, wie der Vater ist. Und manchmal stellt es mir die Haare, manchmal vor Begeisterung, und manchmal vor Schrecken, weil ich manchmal denke, was haben die für ein komisches Bild vom Vater? Was hast du von Bild vom Vater? Wie ist der Vater für dich? Wenn ich dich heute Morgen frage, wie ist der Vater für dich? Beschreib ihn mir mal. Sag, beschreib mal ein Wort, wie ist der Vater? Souverän. Was noch? Gerecht. Was noch? Treu. Liebe. Barmherzig. Gütig. Sehr gut, alles stimmt, alles ist richtig, alles trifft auf den Vater zu. Aber der Kern von allem ist die Liebe. Der Vater ist Liebe. So, und jetzt wird's für uns ein bisschen schwierig auf dieser Erde, weil wir Liebe immer verknüpfen an eine Bedingung. Unsere Liebe zu unseren Eltern war immer verknüpft mit einer Bedingung. Mama, ich hab dich so lieb. Mama, du bist die beste Mama der Welt. Mama, ich hab dich so, so lieb. Krieg ich jetzt ein Eis? Das lernen wir schon ganz früh. Und umgekehrt genauso, wenn Leute an uns herantreten Uns fällt es manchmal schwer zu lieben oder die Liebe zuzulassen, weil wir denken sofort, es kommt eine Bedingung damit. Und diese Liebe, diese Vorstellung, die wir hier haben, diese menschliche Liebe, diese Philia-Liebe, hat nichts zu tun mit Agape-Liebe. Im Deutschen gibt's nur ein Wort für Liebe, im Griechischen vier, manche sagen fünf, aber heute schauen wir uns nur zwei an, Agape und Philia. Philia ist die menschliche Liebe, die ist begrenzt und die bestellt immer Bedingungen. Du gibst mir, was ich brauche, und ich gebe dir, was du brauchst, und dann können wir heiraten. Manche gehen auch anders rein, die sagen, du gibst mir, was ich brauche, und ich gucke, dass ich meine Ruhe habe. Funktioniert nicht gut. Funktioniert übrigens auch bei Gott nicht lange gut, obwohl er Liebe ist. Und ich bin so froh, dass der Vater uns zuerst geliebt hat, als wir noch Feinde des Kreuzes waren. Musst dir mal vorstellen, der Vater liebt Menschen, die ihn vollkommen ablehnen, die ihn auslachen, die Witze über ihn machen, die sogar Blasphemie treiben, Gotteslästerung, und es ändert ihn nicht, sie weiterhin zu lieben. Stell doch mal vor, Gott liebt, der Vater liebt jeden Menschen, der über diese Erde geht. Also mein Kopf bringt es zur Explosion. Ich denke manchmal, wenn ich hier rumschaue, Vater, ich verstehe nicht, warum du den oder die liebst. Obwohl ich weiß, du bist Kind Gottes. Kommst du manchmal an Grenzen? Und dann merke ich, wow, ich muss euch anschauen im Geist, nicht im Fleisch. Weil im Fleisch geht's nicht weit. Da schaffe ich vielleicht einen Kilometer, wenn ich gut bin. Und das ist schon großzügig. Aber im Geist ist es unendlich. Und heute Morgen möchte der Vater, dass du seine Liebe in einer tieferen Dimension begreifst. Jesus hat gebetet, was die Länge, die Breite, die Höhe ist, das kennen wir, dreidimensionale Welt, das können wir nachmessen, Länge, Breite, Höhe können wir nachmessen. Und dann sagt er, was die Tiefe ist. Die Tiefe, die unausforschliche Tiefe seiner Liebe. Wie tief kann man messen? Das kann man nicht messen. Die Tiefe seiner Liebe ist nicht messbar, ist nur erfahrbar. Sag mal, seid ihr da heute Morgen? Ist irgendwas, ist zu warm oder seid ihr schon wieder der Notausschalter am Hintern an oder was ist denn los? Dann steht ihr alle auf. Okay, die Spannung, gut. Dann bin ich zufrieden. Solange es noch spannend ist, alles gut. Ja, solange noch ein paar lächeln, geht's auch. Leute, ich glaube, die Hauptaufgabe des Teufels hier auf Erden ist, dein Bild von der Liebe des Vaters zu korrumpieren. Das Bild, wie der Vater ist, zu korrumpieren. Stell dir so ein Passfoto vom Vater vor, der dich liebevoll anlächelt, auf so einem Tageslichtprojektor. Könnt ihr euch das vorstellen? Kennt es noch manche aus der Schule? Ein Tageslichtprojektor. Gab's Folien. Stellt euch das Bild von Jesus vor, vom Vater, wie er dich anlächelt. Wunderschönes Bild, ohne Vorwurf, ohne irgendein Hintergedanken, wunderschönes Bild. Und dann kommt Mr. S. und schiebt so einen Totenkopf drüber. Und einmal nimmst du Jesus wahr, machst her, und dann kommt wieder der Totenkopf, dann wieder Jesus. Es überschneidet sich, wie so ein 3D-Bild. Kennt ihr so Bilder, wo manchmal eine lächelnde Frau ist, und dann drehst du es, auf einmal ist da eine Hexe? Und so, glaube ich, macht es der Teufel manchmal, wo wir ein, wenn wir in unserem Glaubensleben gehen, wir erleben ja den liebenden Vater. Wir erleben ihn ja, er offenbart sich uns Stück für Stück. Und dann kommen Umstände, Situationen, wo der Teufel wieder seinen Totenkopf vorschiebt und sagt, das ist die Strafe Gottes. Und das sind also Dinge, die ich manchmal höre in Gesprächen mit Christen, wo es mir die Haare stellt, wo ich denke, was haben die für ein Bild vom Vater? Wenn irgendwo eine Naturkatastrophe ist, das ist das Gericht des Vaters. Wenn irgendjemand was Schlimmes passiert, das ist die Strafe von Gott. Wenn irgendwo was ist, dann kommt dieser Superspruch, ich liebe den, nee, ich hasse den. Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Und all so ein Zeug, das steht alles nicht in der Bibel. Und der Teufel liebt es, wenn wir weg sind von der Bibel, weil wir jetzt, dann sind wir weg von der Wahrheit. Leute, es gibt nur eine Quelle der Wahrheit, haben wir uns auch angeschaut in der letzten Predigt. Könnt ihr euch erinnern? Es gibt zwei Quellen in dieser Welt, wo alle Informationen herkommen. Die eine ist aus der Hölle, vom Teufel, und die andere ist vom Vater. Dazwischen gibt's nichts. Und du musst dich entscheiden, ob du mit einem Bein aus dieser Quelle ziehst und mit dem anderen aus dieser. Das wird nicht funktionieren. Lüge und Wahrheit funktioniert nicht zusammen. Deswegen drehen die meisten Menschen in dieser Welt durch. Und du musst wirklich jede Wurzel, die noch, wenn es nur eine noch ist, in die Quelle der Lüge, schneid sie ab mit dem Heiligen Geist. Kat sie mit dem Schwert des Geistes. Sag, ich will keine Vermischung mehr. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Alles nur eine Entscheidung entfernt. Du brauchst die Quelle der Wahrheit, wo du ziehst, und dann geht es dir gut. Dann kann es dir nicht schlecht gehen. Leute, wie oft ist es uns schon gut gegangen und dann haben wir eine Situation erlebt, wo jemand böse zu uns war oder wir haben eine Information empfangen gegen uns und sofort ändert sich unser Gemütszustand. Die Information hat nicht die Macht dazu, die Person auch nicht. Du hast die Macht dazu. Du hörst zu und du entscheidest dich, dass diese Informationen dein Herz belasten. Du fängst an, Informationen aus der falschen Quelle in dein Herz zu lassen. Das belastet dein Gemüt, die Traurigkeit kommt, das Unverständnis kommt. Warum immer ich? Warum sind die so böse zu mir? Ich habe denen doch nichts getan und der Spielfilm läuft. Ich nenne das Fußballspielen. Der Teufel ist ein guter Fußballspieler. Ich hasse Fußball, hat mich noch nie interessiert. Es ist wie wenn in China ein Zerkreisumfeld ist, wie wenn ein Fußballspiel kommt. Ich wundere mich dann immer, wenn es in der Straße so leise ist, so wie gestern Abend, sag, oh, im Fernsehen einschalten, kommt bestimmt Fußball, tatsächlich wieder Länderspiel. Da ist es ruhig auf der Straße, sitzen die Deutschen vor ihrer viereckigen Kiste und beten ihren Gott an. Und er spielt dir gerne den Ball zu. Pass auf, wenn der Teufel dir den Ball zuspielt, noch passiert nichts. In dem Moment, wo du zurückspielst, bist du im Game, bist du im Spiel. Spiel niemals den Ball zurück, den er dir zuspielt. Lass ihn liegen, sag, mit dir spiele ich nicht und du spielst nicht mit mir. Amen. Weil alles andere wird dich wegtreiben vom Vater. Es zieht dich weg von der Offenbarung, wie der Vater wirklich ist. Wenn Christen irgendwas passiert, wenn sie sich einen Arm brechen, Fuß brechen, einen Unfall haben, irgendwas, kommt sofort die Frage, für welche Sünde wurde ich bestraft? Macht das Sinn? Diese Frage ist nicht aus der Quelle der Wahrheit, diese Frage ist aus der Quelle der Lüge. Denn die Bibel sagt, alle Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden haben. So, nun passieren manchmal Dinge. Ich habe mir auch schon manchmal was gebrochen, habe ich euch auch schon erzählt. Aber ich bin noch nicht dumm und lass mir dann meinen Frieden rauben oder ich beschäftige mich damit stundenlang oder tagelang oder wochenlang, warum das jetzt ist. Nein, ich mache es nicht. Sondern ich schaue auf den Vater und ich sage danke, dass das ganz schnell heilt. Glaubt ihr das? Gott ist gut. Vor Jahren bin ich von der Badewanne runtergefallen beim Vorhang aufhängen und habe mir das Bein gebrochen. Hier, schöner glatter Durchbruch. War ich im Krankenhaus beim Chefarzt, schön das Bild aufgehangen. Ja, Sie kriegen jetzt einen Gips. Ich habe mich gefreut, gelber Schein, 3 Wochen nichts arbeiten, toll. So war man früher, ja? Es war so extra Urlaubschein. Komm, seid ehrlich. Ihr braucht nicht schon wieder denken, der Thomas, der Thomas. Ich kenne euch alle. Und da lag ich zu Hause, Bärbel war arbeiten. Nach dem dritten Tag habe ich gedacht, mir fällt die Decke auf den Kopf. Na, ich sag, Vater, es tut mir leid, dass ich so gedacht habe. Bitte heil mein Bein, ich gehe morgen wieder arbeiten. Da habe ich gespürt, wie mein Bein ganz heiß wird. Da habe ich gesagt, Bärbel, morgen fahren wir ins Krankenhaus. Sind wir ins Krankenhaus zum Chefarzt? Ah, Sie sind ja schon wieder da. Was wollen Sie? Sag, machen Sie mal einen Gips weg. Ich bin gesund. Wie, Sie sind gesund? Sag, ich bin geheilt. Machen Sie mal einen Gips weg. Das musste aber mal ein Chefarzt sehen. So ein großer, renommierter Chefarzt in der Chefklinik. Was ist mit Ihnen los? Sag ich, nix. Da habe ich mir noch nicht so getraut. Ich war noch jung. Ich war erst 4 Jahre gläubig. Ich wusste noch nicht so viel. Und damals gab es keine so gute Lehre, wie du heute hast. Und er hat gesagt, wir machen jetzt ein Röntgenbild. Dann sehen wir, dass Sie nicht geheilt sind. Er hat gesagt, oh, das ist eine gute Idee. Da kam er eine Viertelstunde nicht mehr zurück. Ich denke, wo bleibt dann der? Da hat er 3 Ärzte dazugeholt. Da standen 4 Ärzte vor den Bildern. Aber hier sieht man ganz klar den Riss. Aber hier ist es weg. Haben sie rumspekuliert. Sagen sie, ja, es ist komisch. Wir können es nicht erklären. Aber wahrscheinlich war der nicht gebrochen. Aber wisst ihr, was das cool ist? Wir dürfen uns ändern. Wir dürfen merken, hey, der gelbe Schein ist nicht so toll, wie wir denken. Wir haben aus der falschen Quelle unsere Informationen gezogen. Richtig? Und dann bin ich nächsten Tag wieder arbeiten gegangen, haben alle geguckt. Ja, später habe ich dann drüber erzählt, aber wir wachsen, wir dürfen uns verändern. Und Gott ist so gut, dass er sogar dein gebrochenes Bein heilen kann, wenn du sagst, ich will das nicht. Heilung gehört mir. Und der Bruch ist illegal. Amen. Wow, ist das nicht cool? So, jetzt, wenn du dir nie ein Bein brichst, kannst du nie ein Zeugnis geben. Ja oder nein? Mallis, wo Mallis in der Klinik war. Zig Leute haben sich bekehrt. Hätte sie nicht in die Klinik müssen, wer hätte sich bekehrt? Niemand. Morgens fahre ich in die Gemeinde damals, vor fast 30 Jahren, sehe einen Unfall vorne und erkenne das Auto meiner Schwester. Auch auf dem Weg zum Gottesdienst, frontal in einen Rhein, Vorfahrt genommen. Ihre zwei kleinen Kinder waren dabei, die standen da noch, Polizei, meine Schwester war schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Dann denkst du sofort aus der falschen Quelle, warum lässt Gott das so? Beschäftig dich nicht mit so dummen Fragen. Ich habe gesagt, danke Herr, dass sie ganz schnell aus dem Krankenhaus kommt, danke, dass du sie bewahrt hast, danke, dass die Kinder gar nichts haben. Damals war noch nichts mit Kindersitzen. Da war Anschnallen und manche Autos hatten nicht mal einen Anschnallgurt. Und dann haben sich drei Leute im Krankenhaus bekehrt, weil meine Schwester evangelistisch unterwegs ist. Manchmal wissen wir nicht alle Wege, aber wir wissen, dass Gott gut ist. Und wenn du auf diesen liebevollen Vater vertraust, weißt du, dass sein Nein gut ist, genauso gut wie sein Ja. Und du weißt, dass alles, was Gott in deinem Leben zulässt, kann, wenn du Ja sagst, zum Besten dienen. Amen. Halleluja. Wie ist Gott? Wie denkt Gott? Hast du dich das schon mal gefragt? Wie denkt Gott? Wie denkt Gott wirklich? Wie ist Gott wirklich? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Kissera, sera. So ist mein Gott nicht. Ich weiß nicht, was du für einen Gott hast, aber mein Gott ist so nicht, der redet zu mir. Mein Gott redet zu mir jeden Tag, mehrfach, sagt ja, gut, nein, nix gut. Ganz einfach, ist nicht schwer. Wie machst es du mit deinen Kindern? Komm mal her, Kleiner, der Vater hält jetzt einen Vortrag, warum das nicht gut für dich ist. Es gibt so manche Deutsche, die sind so, ich weiß, aber das ist nicht, wie unser Vater im Himmel ist. Der hat ein schnelles Ja, ein schnelles Nein. Er ist dafür oder dagegen, dazwischen gibt's nichts. Jein existiert beim Vater nicht. Das machen wir Menschen. Und so wie ich drüber nachgedacht habe, Vater, wie bist du wirklich? Wie kann man es mit kurzen Versen auf den Punkt bringen? Wusste ich sofort die Bibelstelle. Bub, die war da. Und das ist die Bibelstelle, die ich euch heute mitgebracht habe. Und die haben wir uns schon mehrfach angeschaut. 5, 6, 7 Mal habe ich bestimmt schon drüber gepredigt. Aber heute schauen wir sie uns aus einer anderen Perspektive an. 1. Korinther 13 ab Vers 4. 1. Korinther 13 ab Vers 4 in Neue Genfer. Wir schauen uns nur mal den ersten Vers an. Liebe ist geduldig. Fängt schon richtig gut an. Liebe ist geduldig. Der Vater ist geduldig mit dir. Der Vater hat Geduld. Ist mir aber gar nicht recht. Wenn ich missbaue, möchte ich, dass der mir gleich eine schmiert. Das bin ich so gewöhnt. Ich nicht. Ich nicht mehr. Amen. Ich weiß, der Vater ist geduldig. Er hat Geduld mit dir. Hast du schon mal gedacht, boah, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, ich bin zu doof? Das wird nie was. Alle, nur ich nicht. Dann kannst du heute Morgen Hurra rufen, der Vater ist geduldig mit dir. Er hat so eine Eselsgeduld, dass der weder wütend, noch sauer, noch enttäuscht von dir wird. Jemals. Kannst den Vater nicht mehr enttäuschen. Geht nicht. Schade. Oh, wenigstens eine. Leute, du kannst den Vater nicht mehr enttäuschen. Das nimmt jeden Druck aus dir raus. Und dann macht etwas für den Vater tun umso mehr Spaß, weil der Leistungsdruck raus ist. Du darfst, aber du musst nicht. Aber du fängst an zu wollen. Und du kannst beten, Herr, lass mich wollen wollen. Der Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach. Liebe ist freundlich. Wie oft habe ich Christen reden hören, ah, wir haben gebetet, aber der Himmel war zu. Da warst du wohl im falschen Himmel. Weil in meiner Bibel steht, der Himmel ist offen. Amen. Ja, keine Ahnung, in welchem Himmel die waren, aber die waren nicht beim Vater. Als Familienmitglied habe ich einen Hausschlüssel. Richtig? Oder ich kenne die Zahlenkombi. Oder ist eine Kamera, die mein Gesicht scannt. Aber ich komme da rein. Ja, ist das wahr? Leute, der Vater ist geduldig. Der Vater ist freundlich mit dir. Der Vater ist geduldig mit dir. Ich rede heute Morgen von dir. Der Vater hat zu mir gesagt, Thomas, sag's ihnen heute Morgen direkt von mir, von meinem Thron, von meinem Herz. Wie wenn ich heute da vorne stehe, dass sie mich tiefer erkennen. Leute, ich hasse nichts mehr als Religion. Mir ist ein echter Sünder lieber als ein Religiöser. Sag ich dir. Mir ist ein schlimmer Finger, der wirklich schlimme Dinge tut und dazu steht, der ist ehrlicher wie so ein Religiöser, der in der Kirche steht und Halleluja singt und rausgeht und auch Dinge macht, die nicht okay sind. Aber das ist ein Heuchler für mich. Religion produziert Heuchler. Glauben produziert Söhne und Töchter. Haben wir das vorhin gesungen? Wir stehen im Lobpreis. Oder der Vater schaut auf den Lobpreis seiner Söhne und Töchter. Was ein wahres Lied, was ein cooler Text. Der Vater ist wirklich so. Der Vater liebt dich so sehr, dass es unfassbar ist in dieser Welt. Leute, jeden Tag bringen sich Menschen um. Hunderttausende pro Jahr auf der ganzen Welt. Menschen, die sind total verzweifelt. Die springen von Brücken vor Hochhäusern, sie werfen sich vor Züge. Was glaubt ihr denn, was da für ein Prozess im Gange war? Sie trinken denn ihr Leben lang aus der Quelle der Hölle. Du bist nichts wert, du taugst nichts, aus dir wird nie was. Du bist ein Loser, du bist ein Versager, alle hassen dich, niemand liebt dich. Und das rund um die Uhr, bis die sagen, ich kann nicht mehr. Und das Schlimme ist, dass keiner da ist, der die Wahrheit kennt aus der Quelle der Wahrheit und sagt, hey, was ist denn dein Problem? Ja, keiner liebt mich. Oh, da habe ich gute Botschaft für dich. Der Vater im Himmel liebt dich. Alle sagen, ich bin ein Versager. Oh, da habe ich gute Botschaft. Der Vater sagt in seinem Wort, er glaubt an dich. Leute, ist es wichtig? Und wenn wir nicht in der Liebe sind, wenn wir nicht in der Liebe stehen und keiner von uns heute Morgen hätte, glaube ich, den Mut oder die Freiheit oder die Kühnheit zu sagen, ich bin voll in der Liebe. Aber wir dürfen immer mehr reinwachsen, stimmt's? Ich merke oft noch, dass ich Leute verurteile. Du auch? Die sagen etwas oder die sehen irgendwie aus oder die benehmen sich daneben oder ich habe Nachbarn, die sind immer laut. Jeden Tag. Kennt ihr das Lied vom Reinhard May? Irgendwo mäht ein Depp immer. Der Typ mäht fast jeden Tag den Rasen. Hat so einen Aufsitztraktor, dann nimmt er seinen Sohn auf den Schoß und dann fahren die eine Stunde durch den Garten. Das kannst du in 2 Minuten erledigen. Presslufthammer, dann baut er wieder irgendwas ins Haus, wo bricht er eine Mauer raus. Der treibt mich manchmal in den Wahnsinn. Oder er versucht's. Und ich merke, ich gehe so auf den Balkon, guck da rüber, meine Halsschlagader schwillt an und ich denke so, haha. Und dann merke ich wieder, oh Mann, mach die Tür zu, Thomas, mach Lobpreis an. Dann höre ich den blöden Rasenmäher nimmer, Türe zu, immer Türe zu. Meine Nachbarin ist mal kommen, Türkin. Thomas, warum? Immer Türe zu. Meine Sohn Zimmer immer Türe zu. Ich dachte, vielleicht will er ein bisschen Ruhe vor dir. Ah, war sie zufrieden. Aber immer Türe zu. Seitdem ist das so ein Familienspruch. Immer Türe zu. Lieber die Türe zu, als dein Herz auf für die falsche Quelle, oder? Leute, der Teufel will immer irgendwas machen, was uns auf die Palme bringt. Und der Vater will immer irgendetwas machen, wo wir in der Liebe stehen. Und seitdem merke ich, wie der Heilige Geist kommt und sagt, bet doch für die. Oh, ihr wisst ja, dass ich so ein ganz lieber Mensch bin und immer gleich begeistert, wenn der Vater sowas zu mir sagt. Sag Halleluja gerne. Nee, ich diskutiere es mal. Tut das Not? Muss das sein? Ausgerechnet für die? Wow, es ist eine besondere Ehre, wenn du für deine Feinde bittest. Und es sind ja nicht meine Feinde, aber ich nenne sie einfach mal so. Gut, es sind die Einzigen, die mich nicht grüßen in der Straße, alle anderen grüßen mich. Aber manchmal ist es herausfordernd, merkt ihr? Wo wir manchmal selber wie so ein Spiegel vorgehalten bekommen. Wir können ja sonntags Halleluja singen und Halleluja und Halleluja singen. Und es ist gut. Aber dann hast du zu tun mit Menschen in der Welt und du merkst so, da kommt noch was hoch. Und das beste Gebet, was du machen kannst, ist, Herr, reinige mein Herz. Die Liebe des Vaters hält dich am Leben. Das hast du vorhin bekannt, oder? Und das ist die Wahrheit. Die Liebe des Vaters hält dich am Leben. Die Liebe des Vaters hält dich nicht nur am Leben, es hält dich im Leben, es hält dich in der Ruhe, im Frieden. Und wenn er dir zeigen darf, wie er ist und wie er über andere Menschen denkt. Ich vergesse manchmal, dass Jesus auch für die gestorben ist. Manchmal fühlt man sich im Club der Exklusiven. Man sitzt im Rettungsboot, guckt dann raus, wo da die Titanic singt und denkt, Mensch, da waren aber viele drauf. Guck mal, die winken, ho, ho, ho. Warum winken die alle? Ach, die sind aber freundlich. Die winken nicht, weil die freundlich sind. Die winken, weil die ein Rettungsboot suchen. Und manchmal frage ich mich selber, nehme ich das Winken noch wahr von bestimmten Leuten? Oder habe ich es mir im Rettungsboot bequem gemacht? Amen. Leute, der Vater liebt dich. Er ist geduldig mit dir. Er ist immer noch freundlich mit dir. Er kennt keinen Neid. Kennen wir noch Neid? Könnt ihr euch ja daran erinnern, wo ich euch vor Jahren gesagt habe, das hat der Vater mir mal gegeben. Ich spiele kein Lotto, weil Glücksspiel nicht von Gott ist. Aber stellt euch mal vor, ich würde so 10 Millionen Euro gewinnen und würde nächsten Sonntag kommen und sagen, Gemeinde, freut euch, ich habe 10 Millionen gewonnen. Das Erste, was dein Gesicht macht, wäre, nee. Weil dein Gesicht reagiert schneller, als wie dein Verstand sagt, der erste Gedanke ist, warum der, warum nicht ich? Und wenn du diesen ersten Schock überwunden hast, dann kommt das Lächeln hoch. Thomas, wir waren doch schon immer Freunde. Ja oder nein? Komm, so ist es. Diese Dinge sind auch aus der Quelle der Hölle. Neid ist niemals von Gott. Es gibt keine Bibelstelle, wo sagt, sei neidisch auf dem Thomas, den habe ich so super duper übergesegnet. Steht es im Wort? Nein, da steht, es gibt kein Ansehen der Person. Ich weiß eine Sache, die zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben eines jeden Menschen. Es gibt Menschen, die sind erfolglos und gibt welche, die sind erfolgreich. Und es gibt nur einen Unterschied bei den beiden. Nur einen. Die Erfolgreichen haben gesagt, ich nehme es in die Hand und ich ändere es. Und die Erfolglosen haben gesagt, so bin ich halt. Mein Opa war doof. Mein Vater war, glaube ich, auch doof. Der war sogar noch dümmer als der Opa. Und ich vermute mal, bei mir ist es noch schlimmer. Dann bist du so. Aber du bist nicht so. Du hast eine Lüge aus der falschen Quelle geglaubt. Wisst ihr, dass Albert Einstein 3-mal sitzen geblieben ist? Und dann kam der Direktor zur Mutter und hat die Mutter eingeladen, hat gesagt, ihr Sohn ist so strohdoof, wir müssen ihn leider von der Schule nehmen. Und als die Mutti nach Hause kam, fragte der kleine Albert, was hat denn der Lehrer gesagt? Und die Mutter war eine weise Frau, eine Jüdin, gläubig, hat gesagt, der Rektor hat gesagt, wir müssen dich in eine bessere Schule stecken, du bist überqualifiziert. Welchen Samen hat die Mutti in den Sohn gelegt? Den Samen aus der Hölle, der Quelle der Hölle oder aus der Quelle von Gott? Er wurde einer der schlauesten Menschen dieser Welt. Sitzen geblieben, von der Schule geworfen. Aber er hatte eine Mutti, die war schlauer als alle anderen. Was hat der Rektor gesagt? Sie hat die Worte des Teufels nicht wiederholt, sondern sie hat in ihren Sohn Zukunft hineingesprochen. Versteht ihr, wie das funktioniert? Misserfolg, Erfolg. Loser, erfolgreich. Wer trifft die Entscheidung? Wem hörst du zu? Wem hörst du zu? Richtig? Wem hörst du zu? Und Erfolg aus Gottes Sicht ist immer anders, wie was wir denken. Wir denken immer, wenn ich mein Haus, mein Auto, mein Boot habe, dann bin ich erfolgreich. Nein, erfolgreich bist du dann, wenn du gerne lebst, wenn du glücklich bist. Dann bist du erfolgreich. Du kannst in einer Hütte im Wald glücklich sein oder im Palast beim Sonnenkönig Ludwig XIV. In Versailles. Die äußeren Umstände machen dich nicht glücklich. Es kommt aus deinem tiefsten Innern heraus, ob du glücklich bist oder nicht. Und du triffst immer eine Entscheidung für das Gute oder für das Schlechte. Ist das wahr? Leute, wenn ich diese Botschaft schon vor 30 Jahren gehört hätte, ich hätte mir so viele Tränen erspart, die letzten Wege. So viel Tempos gab's als im Geschäft nicht, wie ich verbraucht habe. Er kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Seht ihr den Charakter des Vaters, sein Herz, wie er ist? Er nimmt sich zurück. Er hält sich zurück, um dich zu gewinnen. Ich habe mich so oft gefragt, Vater, warum lässt du das alles zu? Ich hätte es anders gemacht, schon bei Kain und Abel. Ich hätte einen Engel geschickt, der Kain lähmt. Ich hätte ihn mit Blindheit geschlagen, hätte dann immer gewusst, wo sein Bruder ist. Ich hätte jeden Mörder, hätte ich sofort irgendwie mit Blindheit gestraft. Hast du auch solche Ideen manchmal? Und dann habe ich weiter diskutiert mit dem Vater bis abends. Sie haben gesagt, ich hätte es so gemacht und dann hätte ich so und das hätte ich verhindert. Und Kinderschänderei gibt's nicht und dies nicht. Und dann hätte ich gemacht, dass der Mensch nicht essen müsste. Vater, wenn der Mensch nicht essen muss, muss er nicht arbeiten. Dann gibt's keine Prostitution. Wir wären alle glücklich. Stell dir mal vor, wir müssten nicht essen. Musst du nicht arbeiten. Es gäbe keine Einbrüche. Keiner müsste was stehlen. Warum? Wir hätten so eine Lifetime Battery in uns, so eine lebenslange Batterie. Nix Essi, nix Kaka. Wisst ihr, und dann, ich fühle mich dann ganz großartig. Ich fühle mich wie der Berater des Vaters. Und dann irgendwie merke ich, das fühlt sich nicht gut an. Und dann stellt der Vater mir Fragen, die ich jetzt euch nicht stelle, weil das sprengt den Rahmen, aber da merke ich so, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Und dann denke ich, bin ich froh, dass der geduldig ist. Dass der immer mal wieder mit mir diskutiert und ich immer wieder feststelle, es ist besser, dass du die Welt geschaffen hast. Gut, dass ich nicht dabei war. Weil mein Verstand geht nicht so weit. Aber manchmal halte ich mich für klug. Hältst du dich auch manchmal für klug? Vers 5. Der Vater verhält sich nicht taktlos. Sind wir manchmal taktlos? Fallen mir manchmal Menschen ins Wort? Beenden wir manchmal die Sätze von Menschen, die uns gerade was erzählen? Ich erlebe immer öfter, dass wenn ich was erzähle, fallen Menschen mir ins Wort und sagen, das habe ich auch erlebt. Du darfst nicht mehr ausreden. Ist komisch, gell, in dieser Welt. Keiner hört mehr richtig zu. Der Vater ist nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Wow, wir haben noch viel vor uns, gell? Mit unserem Charakter. Da ist noch einiges an Schleifen notwendig, aber der Vater hat Geduld. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Leute, zwei Verse. Wir könnten jetzt schon aufhören und da weiter drüber reden. Und da könnte man ein Seminar draus machen. Und wir wären noch nicht am Ende. Merkst du jetzt schon, dass der Vater so anders ist, wie die Emotionen, die manchmal in dir hochkommen, die Gedanken, die manchmal da sind? Wenn du eine Krankheit hast, eine Not, wenn du arbeitslos bist, wird der Teufel immer kommen und sagt, ja, das ist deine Schuld. Selber Schuld. Selber Schuld. Aber es ist nicht deine Schuld. Du hast einer falschen Quelle geglaubt. Und bist nie übergetreten von der falschen Quelle, hast gesagt, ich gehe raus aus dem stinkigen, dreckigen Stinkwasser des Teufels und gehe rein ins frische Wasser des Vaters und wasch mich von dieser Stinkbrühe. Und ich löse mich von allem, was mir je was bedeutet hat. Ich löse mich von allem, was ich je geglaubt habe. Eines der besten Gebete, die du beten kannst, ist, Vater, schneid alles von mir ab, was dich nicht meint. Da wirst du staunen, was in dir hochkommt. Überzeugungen, die du hattest von Kindesbeinen auf, wo du gedacht hast, so ist es. So ist die Welt, so ist der Vater. Und du wirst merken, nein, er ist nicht so. Er ist komplett anders. Vers 6. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, da freut er sich mit. Wo die Wahrheit siegt, wo Christus siegt, freut sich der Vater mit. Wo Christus durchbricht, freut sich der Vater mit. Wo die Wahrheit in das Leben der Menschen kommt, freut sich der Vater mit. Manche Christen sagen, der Vater hat bestimmte Leute ausgesucht und andere nicht. Das ist nicht wahr. Der Vater hat keine Lieblingsmenschen, er hat nur Lieblingsmenschen. Er freut sich mit. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Glaubt ihr das? An meiner Bekehrung, als die Prophetin vor mir stand und mir Dinge sagte aus meinem Leben, dachte ich, ja, das hat die eine Schwester erzählt, das die andere, das beeindruckt mich gar nicht. Und dann guckt sie mich so an, ich werde die Situation nie vergessen. Guckt mich so an und na, ich habe noch gedacht, Gott, wenn das alles ist, beeindruckt mich hier überhaupt nicht. Wie wenn sie Gedanken lesen könnte, guckt sie mich so an und sagt, und du hast, das war ein Klassenkamerad von mir, den habe ich gequält, richtig körperlich und seelisch gequält, über einen längeren Zeitraum. Und das wusste niemand. Und dann sagt sie, das hat Gott sehr wehgetan, dass du den gequält hast. Alter, da wird's dir aber heiß und kalt. Und du weißt, das kann die nicht wissen, das kann sonst niemand wissen, weil das niemand wusste außer mir und er. Und der Vater sagte mir in der Situation, das war eine Situation von vielen für mich, aber die Situation für den Vater, die ihm wehgetan hat, wo er sagte, da tu Buße drüber. Und als ich da Buße tat, da durfte ich mich bekehren. Ist es nicht interessant? Es ist mir erst die Woche bewusst geworden, wo ich mit jemand drüber geredet habe, dass ich erst mich bekehren durfte, nachdem ich den Vater um Vergebung bat, für was, wie ich den Menschen gequält habe. Ist das nicht interessant? Diese eine, ich habe mir oft gefragt, warum ausgerechnet das? Hätte doch auch was anderes sein können. Ich habe ja viele schlimme Dinge gemacht. Du auch, oder? Aber da siehst du das Herz des Vaters, wie wichtig ihm Menschen sind. Und dass er keine Freude am Unrecht hat, sondern dass er das sieht. Sind wir froh, dass der Vater uns Unrecht vergeben hat? Bärbel hat es vorhin auch gebetet. Der uns all unsere Sünden vergibt. Der uns nicht nach dem behandelt, was wir verdient hätten, sondern der uns behandelt aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. 7. Er erträgt alles. Alles erträgt er. In jeder Lage glaubt er. Und jetzt kommt ein Satz. Ist das nicht interessant mit letzter Woche? Immer hofft er. Der Vater hofft alles. Er gibt die Hoffnung bei dir nicht auf, dass es permanent besser wird. Ist das nicht cool, dass Jesus Hoffnung für dich hat? Schon mal selber die Hoffnung aufgegeben in der Vergangenheit? Mal gedacht, es bringt doch alles nichts. Aber der Vater wird nie an den Punkt kommen, wo er sagt, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Er hofft alles. Ist das nicht cool? Ja, Halleluja. Allem hält er stand. Kannst du einen Menschen nennen, wo du sagst, der hält allem stand, der hält es aus? Ich kenne keinen. Die haben alle ihr Limit, aber der Vater nicht. Er hält allem stand. Und alles, was ich jetzt sage, gilt genauso für Jesus und für den Heiligen Geist. Die drei sind eins. Wenn einer verbittert ist und der andere lustig, dann können die nicht sagen, wir sind eins. Weil dann muss ich mich entscheiden, sind sie verbittert oder lustig. Aber wenn das Wort sagt, die drei sind eins, dann sind alle drei gleich. Wow, das gibt mir schon wieder so eine Freude in mein Herz. Der Heilige Geist tickt wie der Vater. Der muss nicht erst sagen, Vater, okay, du bist jetzt gnädig dem Thomas, aber ich hab's gerade nicht so mit dem. Der geht mir schon seit Wochen auf den Nerven. Können wir dem nicht mal eine zentrieren? Und der Vater sagt, ach nee, lass mal durchgehen. So sind die nicht. Die sind eins. Der Heilige Geist ist für dich. Haben wir vorhin gehört, er ist ein Gentleman. Er ist ein Gentleman. Er ist ein absoluter Gentleman. Sollen wir uns das mal anschauen, ob das stimmt? In Luther, Jesaja 53, Vers 7. Kennt ihr auch? Haben wir uns auch alles schon angeschaut. Aber heute spüre ich einen ganz anderen Fokus auf diese Verse wie die letzten Male. Als er gemartert war, als er gequält wurde, als er schikaniert wurde, als er geschlagen wurde, als sie ihn angespuckt haben, als sie sein Bart rausgerissen haben, als sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben, als sie ihn ausgepeitscht haben mit den römischen Peitschen, wo Glasscherben und Nägel eingearbeitet waren, nicht nur Lederriemen, Glasscherben und Nägel, wo sie ihn gemattert haben, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Leute, er tat seinen Mund nicht auf. Er schrie weder vor Schmerz, noch hat er diskutiert, Noch hat er zu den Römern gesagt, ey, aber haut bitte nicht so fest zu, weil ich mache es ja nur stellvertretend. Er hat alles über sich ergehen lassen. Er litt willig für dich. Liebesgeduldig, liebesfreundlich, kennt keinen Neid, ist nicht eingebildet, sucht nicht das Ihre, verhält sich nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil, verliert nicht die Beherrschung, trägt keinem was nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sondern wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Hier ist es zur Vollendung gekommen am Kreuz. Er litt willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Oh, wie wir manchmal drauf sind, wenn uns Unrecht geschieht, gell? Wenn wir dreimal Schnitzel mit Pommes bestellen und dem einen sein Schnitzel ist größer als deins. Oh, das ist ja furchtbar, die Situation, gell? Leute, ich habe die beiden Stellen noch nie so verknüpft wie die letzten Tage, wo der Vater anfing zu reden. Verstehst du, was hier steht? Als er gewählt wurde aufs Übelste, ohne irgendeine Schuld zu haben, war er willig, das zu erleben und zu erleiden, damit er dich gewinnt. Ich sag dir jetzt was, das habe ich schon mal gesagt. Diesen Satz hat der Heilige Geist mir gesagt. Nur Liebe kann das. Nur Liebe kann das. Alles andere ist nicht bedingungslos. Nur Liebe, die echte Agape-Liebe Gottes. Agape ist die Liebe, die von Gott kommt und zu Gott zurückfließt. Nur diese Liebe kann das. Jede andere Liebe, menschlich, Eros, sexuell, Storge und wie das alles heißt und wenn's, ob es so stimmt oder nicht, ist mir alles egal, aber ich weiß eins. Jesus war in der Agape-Liebe und er liebte bedingungslos. Agape-Liebe gibt, bevor sie irgendetwas zurückbekommt. War irgendeiner bekehrt, als Jesus den Weg ans Kreuz ging? Gab's da irgendeinen, der bekehrt war? Und ihr wisst, an der genau selben Stelle, wo Abraham mit Isaak hinging, um Isaak zu opfern, genau auf den Zentimeter genau, ist die Stelle, wo Jesus sein Kreuz stand. Das wisst ihr, oder? Ist der genau derselbe Ort, der Berg Moria. Und das Interessante ist, Isaak trug das Holz. Isaak trug das Holz hoch. Kennt ihr noch einen, der das Holz hochtrug? Jesus. Und als er oben ankam und das Messer hob und wollte seinen geliebten Sohn töten, sagt Gott, stopp. Jetzt sehe ich, dass du mich mehr liebst als deinen eigenen Sohn. Ich ziehe den Hut vor der Liebe Abrahams, der Gott mehr liebte als seinen eigenen Sohn. Und es war nicht irgendein Sohn. Er musste jahrelang drauf warten. Und er war bereit, loszulassen. Und Isaak fragte noch, Vater, wo ist unser Opfertier? Und er sagt, Gott wird uns ein Opfer bereiten. Gott wird uns ein Opfer bereiten. Leute, diese Worte waren prophetisch. Der Vater wird uns ein Opfer bereiten. An dieser selben Stelle stand das Kreuz von Golgatha. Und was Isaak nie hätte tun können, hat Christus erfüllt. Aber der Vater wollte sehen, ob er ihn mehr liebt als sein eigenes Kind. Wow, und er war nicht mal wiedergeboren. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das im wahrsten Sinne des Wortes zur Schlachtbank geführt wird, abgeschlachtet wird, getötet wird. Und er war bereit, diesen Weg zu gehen. Jesus beschwerte sich nicht, weil bevor der Vater die Menschen schuf und die Erde, bevor das ganze Universum gab, saßen die drei zusammen. Ihr wisst es, ich sag's nochmal. Und er sagte, lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Aber es wird ein Problem geben. Sie werden nicht gehorsam bleiben. Sie werden fallen und ewig verloren sein. Entweder wir machen sie nicht und wir lassen's, obwohl ich mir Familie wünsche von ganzem Herzen, oder wir brauchen ein Opferlamm, was stellvertretend für sie stirbt, damit ich sie erlösen kann und von ihrer Schuld befreien. Und der Sohn sagte nicht, ja, dann schauen wir mal in die Tagesannoncen, vielleicht sucht einer einen Job. Nein, er sagte, Vater, hier bin ich. Leute, verstehen wir die Tiefe dieser Liebe? Oder ist es so eine Geschichte wie viele anderen Geschichten? Ist es langweilig geworden in unserem Leben? Werden wir müde, wenn wir diese Story wieder und wieder und wieder hören? Ist es, oh, jetzt erzähl doch schon wieder darüber. Oder brennt dein Herz noch? Spürst du immer noch, wow, oh, das durchfährt dein Mark und Bein, wenn du das Wort Gottes hörst. Wenn du die Liebe des Vaters hörst. Bist du noch lebendig oder bist du schon abgestumpft? Vielleicht hast du diese Botschaft auch noch nie gehört. Kann auch sein. Bist du heute Morgen auch richtig? Ich spreche auch zu denen, die im Internet zuhören. Amen. Er litt willig, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er hat weder mit dem Feind diskutiert, noch mit den Römern, noch mit Maria. Und das Schöne, als Jesus am Kreuz hing, ich habe mal gesagt, Vater, ich kann mir nur im Mühbereich, kann ich mir irgendwie vorstellen, was Jesus dort erlitten hat. Stell dir vor, du wirst gekreuzigt. Stell dir vor, Christenverfolgung kommt und wir werden wieder umgebracht. Nichts Neues. Und jetzt stell dir vor, du wirst gekreuzigt. Und du hängst am Kreuz. Und jetzt kommt deine Frau und deine Kinder. Ich glaube, das sind die Letzten, die du da sehen willst, kurz bevor du stirbst. Und wer geht hin zum Kreuz? Maria, seine Brüder, seine Schwestern kommen. Die war ja schon lange keine Jungfrau mehr, das wisst ihr ja, ne? Er hatte noch einige Geschwister, Jesus. Und die kamen alle, seine Freunde, alle waren da und haben geguckt, wie er da hing. Also unter den Feinden so zu sterben, ist schon heftig. Aber dann die Lieben noch zu sehen und wie sie zweifeln und denken, das war's, jetzt ist aus, jetzt stirbt er, das war's. Die hatten ja immer noch nichts verstanden. Und Jesus hat all diesen Schmerz ausgehalten. Ich glaube, wenn ich da hängen würde und da wird Vanessa und Sammy kommen und Barbara und wahrscheinlich wird's mir durch den Kopf gehen. Soll ich abschwören, dass sie die wenigstens leben lassen oder irgendwas? Aber Gott sei Dank ist der in mir lebt, stärker als der in der Welt ist. Und Gott sei Dank hat Jesus es vollbracht. Amen. Und ich muss nichts mehr vollbringen, Gott sei Dank. Halleluja. Er hat für mich den Sieg erreicht. Gehen wir zurück in Vers 8, 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Die Liebe vergeht niemals. Welch ein Satz. Wow. Alles, was uns wertvoll ist, wird vergehen. Aller Ruhm, alle menschlichen Orden, Auszeichnungen, Zertifikate, Geburtsrechte, Kontostände, das wird alles vergehen. Wir gehen aus dieser Welt, wie wir gekommen sind, nackt. Leute, wir müssen uns das immer und immer wieder in Erinnerung rufen. Wir gehen aus dieser Welt nackt. Wir nehmen nur eine Sache mit in die Ewigkeit. Eine einzige Sache. Seelen von Menschen, die sich durch dich als Lautsprecher bekehren durften. Das nimmst du mit. Alles andere. Und wo ist jetzt unser Fokus? Mein Haus, mein Auto, mein Boot? Oder die Verlorenen da draußen. Wir wollen so oft Belohnung vom Herrn und fragen uns, Herr, habe ich dir eine Freude gemacht? Das Einzige, was Jesus wirklich freut, und jetzt komme ich noch weiter in das Thema, ist, wenn jemand sich bekehrt durch dich, dann ist sogar Party im Himmel. Das steht im Wort. Der ganze Himmel hat eine Party, wenn sich jemand bekehrt. Und wie oft dreht sich unser alltägliches Leben? Was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich mit dem Geld, das ich nicht habe? Was mache ich mit dem Geld, wenn ich es hätte? Oh, das ist die Lieblingsfrage des Teufels. Hast du die schon mal gestellt bekommen? Was würdest du machen, wenn du reich wärst? Wenn ich einmal reich wäre, didel, 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 dumm. Ja, das bringt nichts. Du bist schon reich gemacht zu jedem guten Werk, sagt die Bibel. Dein Kontostand ist nicht Reichtum. Dein Kontostand ist Verwaltung, wo der Herr dir etwas in die Hand gegeben hat. Weißt du, alles, was wir hier auf Erden tun, ist Verwaltung. Deine Kinder sind dir eine Zeit lang gegeben, die gehören dir nicht. 18 oder 20 Jahre sind die Kinder in deine Hand gegeben. Du bist ein Verwalter. Und der Vater wird dich fragen, wie hast du deine Kinder verwaltet? Ja, ich habe sie jeden Tag geschlagen. Kriege ich jetzt einen Lohn dafür? Ich habe sie kurz gehalten, die hatten nichts, weil ich hatte auch nichts. Leute, da gibt's keinen Lohn für. Aber wenn deine Kinder gläubig geworden sind, dann hast du den größten Schatz, den du hattest, in sie hineingelegt. dann hast du den Glauben in sie hineingelegt, Christus ihnen nahegebracht. Das ist der Schatz, den der Vater sehen will, und dafür gibt's Belohnung. Für alles andere wahrscheinlich nicht. Wenn ja, dann gut. Die Liebe vergeht niemals. Und jetzt geht Paulus weiter und sagt, prophetische Eingebungen werden aufhören. Oh, wie gern haben wir ein prophetisches Wort. Oh ja. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. All diese Dinge brauchen wir im Himmel nicht mehr. Und hier redet's von der Ewigkeit. Die Liebe bleibt ewig. Die Gaben im Himmel musst du nicht hingehen und sagen, Bruder Paulus, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Da lacht er sich kaputt. Nee, das wird er nicht, aber das macht keinen Sinn mehr. Der braucht kein prophetisches Wort. Ich zeige euch auch gleich, warum. Wir brauchen keine Zungenrede mehr. Auch die Gabe der Erkenntnis brauchen wir nicht mehr. Warum brauchen wir diese Dinge nicht mehr? Weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. 9. Denn was wir erkennen momentan, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Wir brauchen das, solange wir auf der Erde sind. Brauchen wir prophetische Rede, damit wir wissen, was los ist. Es ist gut. Vers 10. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Halleluja, freue ich mich auf die Ewigkeit. Freue ich mich auf die Ewigkeit. Menschen, die in dieser Welt verwurzelt sind, die aus der Quelle von dem Teufel ziehen, die wollen ewig leben. Babys werden getötet, dann spritzen sie sich das Zeug von den Babys, kennt ihr alles. Ja, sie machen Schönheitskuren, viele lassen ihr Gehirn einfrieren, weil irgendwann kommt's dann, kann man es wieder auftauen und dann leben sie weiter und was sie alles glauben. Sie wollen ewig in dieser Welt bleiben, ich nicht. Ich bin nicht von dieser Welt, Halleluja, ich bin von der zukünftigen. Ich freue mich auf das, was auf mich zukommt. Auf einen vollkommenen Leib ohne Schuld und Sünde. Auf Freiheit im Geist, auf Freude im Himmel. Halleluja. Ich kann es kaum erwarten, aber noch ist Zeit hier. Aber eines Tages, und dieser Tag kommt, dann wird sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird das Unvollkommen ein Ende haben. Vers 11. Paulus sagt, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden. Wie reden Kinder? Sie haben nicht Verstand und keinen Durchblick. Sie sind kindlich. Sie laufen über die Autobahn. Wenn sie wollen. Sie laufen über die Straße. Sie machen Sachen, wo du sagst, um Himmels Willen. Dafür gibt's Erwachsene, die sie abhalten. Manchmal im Geist ist es auch so. Wir müssen auch im Geist reifen. Als ich frisch bekehrt war, hatte ich eine super Idee. Ich habe gesagt, hey Leute, ich glaube, ich gehe in die Hölle und bekehre den Teufel. Wenn der bekehrt ist, dann ist alles gut. Der Hauskreis damals, die hatten echt Geduld mit mir. Die ersten paar Jahre, ich war ein komischer Vogel. Ich war echt, glaube ich, anstrengend. Ich hatte das total vergessen, bis mir so eine Schwester das mal nach vielen Jahren erzählte. Sag ich, ja, stimmt das? Habe ich das wirklich? Und dann sag ich so, hä, stimmt das? Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Dann kam es mir wieder in Sinn, tatsächlich. Den Teufel kann man nicht bekehren. Der war bekehrt und ging verloren. Wir waren verloren und jetzt sind wir bekehrt. Du kannst immer nur einmal in eine Richtung fahren. Mehr geht nicht. Und es ist gut so, oder, dass wir bekehrt sind. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Und damit meine ich es auch uns, wenn wir im Geist erwachsen werden, wenn wir reif werden, wenn wir zur vollen Reife kommen in Christus, dann legen wir ab, was kindlich ist. Wir wollen nicht mehr kindisch handeln, wir wollen reif handeln. Ist das gut? Vers 12. Ein Wahnsinnsvers. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in einem Rätsel und wie in rätselhaften Bildern. Verschwommen. Wie wenn du dein Gesicht im Wasser siehst und das Wasser bewegt sich. Du siehst kein klares Bild. Noch sehen wir das auch nicht. Wir sehen einiges nicht in der vollkommenen Klarheit, wie es sein wird in der Ewigkeit. Dann aber, sag mal dann aber, werden wir Gott, komm, bet mit mir, von Angesicht zu Angesicht sehen. Leute, das wird der Hammer. Du darfst Gottes Gesicht sehen, du schaust in seine Augen, er schaut dich an. Das wird für dich der absolute Moment des Universums sein, wo du Jesus, den Vater, von Angesicht zu Angesicht siehst. Wow. Und du wirst einen Körper haben, der mit umgehen kann, eine Seele, die gereinigt ist, ein Herz, was brennt. Es wird keine Sünde mehr bei dir sein. Es wird nicht sein, was sich komisch in dir anfühlt. Sondern du wirst spüren, jetzt bin ich zur Vollendung gekommen. Und ich habe euch gesagt, wenn du Jesus in die Augen schaust, dann wirst du bekennen, das hat bis jetzt jeder, der in den Himmel kam, wirst du bekennen, jetzt erst weiß ich, was Liebe ist. Liebe ist langmütig und freundlich. Sie neidet nicht, sie eifert nicht, sie sucht nicht das Ihre. Habt das noch auf dem Bildschirm heute Morgen? Wie gut der Vater ist. Leute, das ist gute Botschaft, das müssen die Menschen da draußen hören. Wir müssen uns fürs Evangelium nicht schämen, überhaupt nicht. Sondern wir haben die Lösung. Wir können die Leute rausholen aus jeder Situation. Wir haben die Lösung und unser Gott ist für mich. Unser Gott ist für dich. Unser Gott ist für uns. Du musst nicht dreimal bitteln und betteln. Gott will das viel mehr, als du es willst. Gott geht mit dir voran. Frag dich niemals wieder, was ist, wenn nichts passiert. Hör auf mit dieser Frage, die ist aus der Quelle der Hölle. Frage dich, was ist, wenn was passiert. Halleluja. Wenn die geheilt werden, wenn die befreit werden. Die Kraft Gottes ist mit dir. Amen. Dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Boah, das haut mich fast um. Da kannst kaum stehen in der Kraft Gottes mit diesem Satz. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber, sag mal dann aber, werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Leute, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Leute, diese Botschaft ist die beste Medizin gegen Depression. Es ist die beste Medizin gegen Traurigkeit. Es ist die beste Medizin gegen oder bei dir. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Aber es ist alles aus derselben Quelle. Gibt Profis unter uns. Aber auch da gibt es Geduld und Hoffnung. Amen. Dann werde ich alles so erkennen. Ich werde erkennen. Und ich werde mit Gott in die Geheimnisse der Schöpfung eingeweiht. Weißt du, warum er das tun wird? Weil er dann weiß, er kann dir vertrauen. Jetzt bin ich noch nicht zu 100% vertrauenswürdig. Mein Geist ja, aber der Rest noch nicht. Aber dann, wenn du in den Himmel kommst, wirst du eine neue Seele bekommen. Ich habe es euch schon mal gesagt, deine Seele ist wie eine Goldmünze. Und je länger du auf der Welt warst ohne Christus, gibt's da Einschusslöcher, die Ecken sind abgezwickt, ausgefranst, jeder hat dran gerissen, Leute haben deine Seele verbogen und die sieht total kaputt aus. Und wenn du in die Ewigkeit kommst, wird Gott deine Seele in einen Schmelztiegel legen und wird dieses Gold schmelzen, den restlichen Dreck raus und in eine neue Form. Und wenn du aus dieser Form rauskommst, wird jeder sagen, wow, ohne Makel, kein Kratzer. Nichts. Deine Seele wird so sauber sein, wie sie nur sauber sein kann. Amen. Dein Körper wird erneuert. Dein Körper wird verändert in einen himmlischen Körper, der nicht mehr essen und trinken muss, aber immer noch essen und trinken kann. Wow, cool, oder? Im Himmel gibt es keine einzige Toilette. Braucht man nicht mehr. Es gibt kein einziges Schlafzimmer. Braucht man nicht mehr. Es gibt keine einzige Küche. Braucht man nicht mehr. Es gibt auch keine Hotels mehr, weil du immer einen Freund hast, wo du willkommen bist. Das wird cool. Ach, ich habe so Lust, als über die Ewigkeit zu reden. Aber noch sind wir hier, gell? Und den letzten Vers, 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Kommt euch das bekannt vor? Haben wir das letzte Woche angeschaut? Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Schon wieder schließt sich ein Kreis. Und ich möchte nochmal kurz von 4-7 die Verse lesen. Und dann sind wir am Ende der Predigt. Dann gehen wir ins Kaffee trinken über, wenn wir noch gebetet haben. Weil meine Frau hat ja heute Geburtstag. Für die, die es noch nicht wissen, könnt ihr geschwind die Geschenke rausholen. Könnt noch geschwind an die Tankstelle fahren, was kaufen. Spaß. Schauen wir es uns nochmal an. Komm, mach mal deine Augen zu. Ich möchte es dir vorlesen. Lass nochmal im Geist. Empfang nochmal im Geist. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand. Vater, wir danken dir für das Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass du Liebe bist, dass du nicht ein Götze bist, der Menschenopfer will, der Tieropfer will, dem man ständig etwas opfern muss, der ständig beleidigte Leberwurst ist, der ständig irgendwas fordert, sondern dass du der Gott bist, der gesagt hat, ich gehe ans Kreuz, ich zahle den Preis, ich mache den Weg frei und ich werde ausrufen über das ganze Universum, es ist vollbracht. Vater, und danke, dass es für uns vollbracht ist. Vater, ich bete heute Morgen, dass du durch den Heiligen Geist an uns arbeitest, an jedem Einzelnen, an denen, die da sind und an denen, die die CD bekommen und die, die im Internet zuhören. Dass du an jedem Einzelnen arbeitest, dass es nicht einfach eine neue Sonntagspredigt war, die ein bisschen gekitzelt hat, sondern dass es die Predigt ist, die uns in die Tiefe hineinführt wie nie zuvor. Vater, wir wissen heute Morgen, wie du bist. Wir haben es gehört, wie du bist. Und wir wollen das nie vergessen. Wir sagen, Heiliger Geist, erinnere uns täglich daran, wie der Vater ist, wie du bist und wie der Sohn ist. Und alles andere ist Lüge. Wir wollen 1. Korinther 13, 4 bis 7 verinnerlichen. Wir wollen es wie ein Brot essen, wie eine Schriftrolle, wie Johannes die Schriftrolle von Offenbarung gegessen hat. So wollen wir diese Verse heute Morgen essen und sagen, wir verinnerlichen sie mit Geist, Seele und Leib. Und wir wollen nichts davon mehr vergessen. Und wenn ein falsches Gefühl kommt, ein falscher Gedanke, eine Information oder eine Überzeugung aus der Hölle, wollen wir das nicht mehr. Wir weigern uns heute Morgen, weiterhin Informationen zu empfangen, die aus der Quelle der Lüge sind. Wir wollen die Quelle der Wahrheit. Wir wiederholen dieses Bekenntnis von letzter Woche. Wir wollen nur die Quelle der Wahrheit und nichts mehr anderes. Und wo der Geist des Herrn ist, Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Und sie macht uns frei. Zum Abschluss hören wir noch ein Lied. Sammy, baust du schnell um? Es ist ein Lied von der Gruppe Petra. Ich weiß nicht, ob ihr Petra kennt. Dieses Lied ist jetzt 33 Jahre alt. Und es ist von einer CD, die 1990 auf den Markt kam. Da war ich gerade ein paar Monate bekehrt. Und ich bin heute noch genauso dankbar für dieses Lied wie damals. Und dieses Lied heißt Love. Und was er da singt, ist genau 1. Korinther 13. Das, was wir jetzt gehört haben, ist in diesem Lied drin. Und ihr dürft heute ein bisschen Anteil haben an meiner Jugend, an meiner Vergangenheit. Dieses Lied hat mich so gesegnet, oder alle Lieder von Petra. Petra war die erste christliche Rockband, 1972 gegründet, haben letztes Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum gehabt. Und sie wurden von fast allen Gemeinden und Kirchen in Amerika angegriffen als satanische Musik, satanische Band, böse Musik. Der linke ist der Sänger, der rechte der Gitarrist. Ich habe kein anderes Video gefunden, wo der Text dabei ist. Die Lyrics, die sind damit eingeblendet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitsingen. Und ich liebe dieses Lied und ich höre es immer und immer wieder an. Und die Woche hat mich der Heilige Geist daran erinnert, nach einer längeren Pause jetzt. Und da ist echt Salbung drauf, Gegenwart Gottes. Und ich war damals so dankbar, wo ich rauskam aus meiner Heavy-Metal-Musik, Iron Maiden und Accept und Metallica und was es alles damals gab, was damals nicht mehr für mich gut war. Ich musste erstmal raus, bin ich zu Petra gekommen, es war so ein Segen. Und ich hoffe, es segnet dich genauso. Amen. Lass es laufen, mach schön laut.
Love is patient, love is kind, no eyes of envy, true love is blind. Love is humble, it knows no pride, no selfish motive hidden inside. Love is gentle, love is holy, love is pure.
Warte kurz mit Aufnahme. Oh, Halleluja. Hat's euch gefallen? Übrigens, ja, der Sänger, der war ein Rockstar in einer weltlichen Band, ist dann kokainsüchtig geworden und ist dann so weit kokainsüchtig gewesen, dass er fast alles verloren hat und wollte sich dann umbringen und dann ist Jesus in sein Leben gekommen. Müsst ihr mal das Testament oder die Geschichte von ihm anschauen. So cool. Amen.